SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Vorsicht, da kommt der Dieter. Aufpasse.
Genau, aufgepasst. Dieter wird uns nämlich ein bisschen durch diese Sendung begleiten. Dieter ist ein Service-Roboter, der eigentlich in einem Restaurant in Steinheim an der Mur zum Einsatz kommt. Das macht ja im Moment das ein oder andere Lokal vereinzelt, Service-Roboter als Unterstützung auszuprobieren, weil es einfach nicht genügend Personal in der Gastronomie gibt.
Leute, bin wieder da. Ich kann mich vollladen.
Nun gut, einen echten Menschen ersetzt Dieter zwar nicht, darüber sprechen wir gleich, aber vielleicht reduziert er ein bisschen den Stress seiner menschlichen Kolleginnen und Kollegen. Denn Stress im Job nimmt deutschlandweit zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie und die stellt auch fest, dass bei allen Problemen, die es in der Wirtschaft und in Unternehmen so gibt, am meisten hängt Stress eng mit guter oder schlechter Führung zusammen. Wir fragen deswegen nach, was Führungskräfte also anders machen müssten. Und damit fangen wir jetzt an, hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, wie war sie denn die Woche bei der Arbeit? Ja, die Chancen stehen leider gut, dass die meisten jetzt gerade denken, stressig. Eine aktuelle Studie sagt nämlich, mehr als 40% der in Deutschland befragten Menschen leiden unter Stress im Job. Das ist mehr als letztes Jahr und das ist mehr als im europäischen Durchschnitt. Dieser Stress, der ist ein Problem und zwar nicht zuletzt für Unternehmen. Auch zu diesem Schluss kommt die Studie der Unternehmensberatung Gallup. Dort ist Marco Nink Forschungsleiter. Herr Nink, warum sind wir denn in Deutschland so gestresst?
Ein Grund, der sich vermuten lässt und sicherlich in vielen Unternehmen derzeit findet, ist die dünne Personaldecke aufgrund von Personalmangel, der dann dazu führt, dass Arbeit nebenbei noch mitgemacht werden muss, um einfach vieles aufzufangen. Ständiges Unterbrechen in der Arbeit, da jemand Feuerwehr spielen muss und man zu seiner eigentlichen Arbeit nicht kommt oder weniger Zeit für die Erledigung der eigenen Arbeiten hat. Wenn man sich das mal anschaut, 3 von 4 Unternehmen berichten von Personalengpässen. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Es fehlt an Führungskräften. Und wenn man sich das anschaut, im Schnitt dauert das ungefähr 145 Tage heute, um eine offene Stelle mit einer qualifizierten Person zu besetzen. Und im Zeitvergleich, 10 Jahre zurück, sind das 77 Tage mehr. Hinzu kommt sicherlich neben diesen Personalengpässen auch, dass Unternehmen schon lange nicht mehr so viele Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen haben. Es geht ja von einer Krise in die nächste und die hinterlässt natürlich auch ihre Spuren.
Welche Auswirkungen hat dieser Stress?
Also zunächst einmal, Stress lässt sich ja nicht immer vermeiden und Arbeit darf auch durchaus fordernd sein. Auch Zeitdruck durch enge Zeitvorgaben wirkt sich zumindest kurzfristig durchaus auch positiv auf Leistung aus. Aber nur dann, wenn die Aufgabe trotzdem machbar erscheint und die Aufgabe als Herausforderung angesehen wird, die wir bewältigen können, der wir gewachsen sind. Und auch ein Sprint zwischendurch ist völlig in Ordnung. Aber sie brauchen Verschnaufspausen und die sind wichtig. Also wer von der Arbeit nicht mehr abschalten kann, der wird mittel- bis langfristig krank. Und die Ausnahme darf nicht zum Normalzustand werden. Und wenn wir in unsere Daten schauen, dann zeigt es, dass jemand, der gestresst ist, eine um 2,5 mal höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, auch wütend zu werden. Das heißt, wenn Mitarbeiter belastet sind und diese Situation als solche wahrnehmen und das Gefühl haben, an diesem Zustand wird sich auch nichts ändern, dann kommt Frust aus, der dann in Wut mündet.
Sie sagen, einerseits die Menschen werden wütend, andererseits haben Sie in der Studie geschrieben, die emotionale Bindung an den Arbeitsplatz sinkt. Ist das nicht ein Widerspruch?
Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Qualität der erlebten Führung, die macht den Unterschied. Und wenn wir da zunächst einmal beginnen mit dem Thema Stress, Beschäftigte, die uns von guter Führung berichten, die fühlen sich weniger gestresst und die fühlen sich auch emotional eher an das Unternehmen gebunden als Beschäftigte, deren emotionale Bedürfnisse am Arbeitsplatz weitestgehend übersehen werden. Und zu diesen emotionalen Bedürfnissen gehört beispielsweise das Thema Lob und Anerkennung für gute Leistung, aber eben auch konstruktive Rückmeldungen, um aus möglicherweise Fehlern etwas zu lernen und mich auch weiterzuentwickeln oder das Gefühl, mich bei der Arbeit einbringen zu können, als Mensch gesehen zu werden, nicht nur eine Personalnummer, sondern als Individuum wahrgenommen zu werden. Und da haben wir festgestellt, dass der Mensch vom Aufmerksamkeitsradar runtergerutscht zu sein scheint. Und auch das ist sicherlich eine Folge der Dauerkrisen. Führungskräfte sind mehr damit beschäftigt, die Krise zu managen, als sich um die Mitarbeitenden zu kümmern.
Jetzt ist doch das Wohlbefinden von Mitarbeitern immer wieder großes Thema, sei es durch eine gute Work-Life-Balance oder ein Gesundheitsmanagement, was inzwischen in vielen Unternehmen angekommen ist. Bringt das alles gar nichts oder steht und fällt der Erfolg letztlich tatsächlich viel mehr mit einer guten oder schlechten direkten Führung?
Also natürlich brauchen Sie Angebote und Initiativen zur Prävention von Gesundheit. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist die Führungskraft. Also Führungskräfte müssen sich darüber bewusst werden, dass ihre Führung und das von ihnen gestaltete Arbeitsumfeld erhebliche Auswirkungen darauf hat, wie sich ihre Teammitglieder am Ende des Tages auch fühlen. Und dementsprechend sollten Führungskräfte regelmäßig in den Austausch gehen mit ihren Teammitgliedern, und zwar mit jedem Einzelnen, individuelle, bedeutsame Gespräche führen, einmal die Woche kurze Gespräche, 15 bis 30 Minuten. Und dort sollten sie adressieren die Leistung des Mitarbeitenden, und zwar in Form von positiver Anerkennung für die gute Arbeit. Sehr häufig herrscht in Deutschland noch das Motto vor, nicht geschimpft ist Lob genug, und das ist natürlich nicht motivierend. Durch diese Gespräche können Sie auch Vertrauen aufbauen. Sie vertiefen die Beziehungen, Sie unterstützen das Miteinander, Sie fördern die Zusammenarbeit. Sie müssen als Führungskraft auch beim Priorisieren von Aufgaben helfen. Und gerade in der heutigen Zeit können sich Prioritäten relativ schnell ändern. Da muss man ansetzen und Klarheit schaffen. Und Sie müssen sich auf die individuellen Stärken der Mitarbeitenden fokussieren und diese auch betonen. Und wenn Sie diese kurzen Gespräche regelmäßig führen, dann haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die emotionale Bindung zu fördern, sondern diese Gespräche bieten Ihnen auch die Chance, Veränderungen bei den Mitarbeitenden wahrzunehmen und auch Warnsignale in Bezug auf Stress frühzeitig zu erkennen, um dann den Einzelnen oder die Einzelne bei Bedarf bestmöglich zu unterstützen, um dann den Stresspegel zu senken.
Sie haben einen weiteren Punkt schon angesprochen. Es gibt äußere Einflüsse, Corona, die Energiekrise, die hohe Inflation. All das hatte oder hat Auswirkungen auf Unternehmen und damit auf die Beschäftigten. Welche Rolle spielen genau solche externen Stressfaktoren, die Führungskräfte ja nicht direkt beeinflussen können?
Also in jedem Fall hilft sich natürlich, über diese externen Faktoren auch zu sprechen, weil in dem Gespräch lassen sich die Dinge auch verarbeiten in der Gruppe. Aber wenn es um Stress am Arbeitsplatz geht, dann sollte man sich auf die Dinge fokussieren, die man wirklich bewegen kann.
Jetzt steht Deutschland im europäischen Vergleich nicht sonderlich gut da. Im weltweiten Vergleich sind wir dafür etwas weniger gestresst als der Durchschnitt. In den USA zum Beispiel leiden 52% der Beschäftigten unter Stress. Was machen wir in Deutschland denn vielleicht doch besser als andere?
Ich denke, wir müssen uns darüber bewusst sein, wie gut unsere sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sind, die natürlich auch bei vielen anderen Aspekten Stress abfedern. Sicherlich nicht alles, aber einen großen Teil.
Sagt Marco Nink, Forschungsleiter bei der Unternehmensberatung Gallup. Herr Nink, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, Stress im Job kennen natürlich auch alle, die in der Gastronomie arbeiten oder mal gearbeitet haben. Das ist schon immer so, klar, aktuell aber vermutlich umso mehr, weil überall Personal fehlt. Laut offiziellen Zahlen sind alleine in Baden-Württemberg 4000 Stellen unbesetzt. Der Hotel- und Gaststättenverband schätzt, es könnten sogar 3 bis 4 Mal so viele sein. Viele Restaurants denken deswegen um, es gibt mehr Ruhetage, eine kleinere Speisekarte, weniger Service oder Roboter. Wie gut genau das klappt und welche Probleme solche Service-Roboter noch haben, das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Ja, wollt ihr einen Biergartenrunde? Ihr habt eine freie Platzwahl.
Ein lauer Sommerabend im Brauhaus Schönbuch in der Böblinger Innenstadt. Viel Arbeit für Serviererin Silvia Widowitsch. Den Biergarten und Restaurant sind gut gefüllt. Die Gäste genießen kühle Getränke, frische Salate, Burger und regionale Spezialitäten. Die Bedienung ist froh, dass sie Unterstützung durch den Roboter hat.
Bitte entnehmen Sie Ihre Bestellung. Danke.
Der Roboter mit dem Katzengesicht fährt selbstständig durch die Gänge und Stopp, wenn er ein Hindernis erkennt. Er geht der Bedienung bis zur Hüfte, hat mehrere Rollen und darüber Tablettetagen. Darauf können Teller mit Essen gestellt werden oder wie jetzt 3 kühle Biere aus der hauseigenen Brauerei.
Wir legen die Getränke drauf, hauptsächlich Getränke. Beim Essen ist uns ein bisschen zu langsam, da sind wir schneller. Die Gäste nehmen es weg und die wissen mittlerweile auch, dass sie fertig drücken müssen und dann fährt er zurück nach hinten zur Spülküche.
Für Silvia Widowitsch eine große Hilfe. Und auch die Gäste sind begeistert. Viele machen Selfies mit dem Gastroroboter und bestellen noch einen Nachtisch. Nur, damit er nochmal kommt. Einen vollwertigen Kollegen kann aber auch der Roboter nicht ersetzen.
Ah ja, gut, Kollege, mit dem kannst du halt nicht schimpfen. Der schwätzt halt nichts mit dir. Manchmal steht er im Weg rum. Aber das tut manch anderer Kollege auch.
Auch Gastronom Mario Diaz sitzt in seinem Hotel in Steinheim an der Mur im Frühstücksraum auf Service-Roboter. Sie schwätzen Schwäbisch und haben sogar einen Namen.
Vorsicht, da kommt der Dieter. Aufpasse.
Leute, bin wieder da. Ich kann mich vollladen.
Der gebürtige Mexikaner ist davon überzeugt, dass technische Lösungen helfen können, den Personalmangel in der Gastronomie zu lindern. Deshalb hat er eine Firma gegründet, die Roboter vertreibt und Gaststätten berät, wie sie die Helfer sinnvoll einsetzen können. Denn es gibt Grenzen.
Manche Gastronomiebetriebe haben so kleine Gänge. Wenn man eine Klapptür zur Küche hat, kann der Roboter schon mal nicht rein, das kann er nicht erkennen. Also es gibt einige Hürden.
Die großen Personalprobleme in der Gastronomie können Roboter aber auch nicht lindern, meint Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband IHOGA Baden-Württemberg.
Es sind Geräte, die die qualifizierten Servicemitarbeiter entlasten. In einem Betrieb im Norden Baden-Württembergs wurden mit Trackinguhren gemessen, wie viel Prozent Laufwege mehr oder weniger machen sie, wenn der Roboter hilft. Und es war eine Verringerung der Laufwege zwischen 30% und 40%.
Gerade wenn große Gruppen zu bewirtschaften sind, helfen Roboter enorm, ergänzt Gastronom Mario Diaz.
Der Roboter läuft einmal und hat Speisen für 8 Personen. Also ein 8er-Tisch kann der Roboter auf einmal machen. Dafür musste der Kellner wahrscheinlich 3-mal in die Küche laufen.
Mario Diaz will bald die nächste Generation testen. Roboter, die Aufzüge benutzen und Essen, Getränke oder auch Bademäntel und Handtücher auf Hotelzimmer bringen. Aber auch diese Roboter brauchen mal einen Feierabend, um ihre Akkus wieder aufzuladen.
Wie es ausschaut, habe ich heute früher Feierabend. Bis morgen.
Ja, gleichfalls, Dieter. Schönen Feierabend oder bis später. Denn wir machen hier natürlich noch ein bisschen weiter und zwar mit Georg Genswein. Er ist Erzbischof, war früher der Privatsekretär des deutschen Papstes Benedikt und wegen seines Aussehens wurde er in Deutschland auch als der George Clooney des Vatikans bekannt. Doch die goldenen Zeiten, die sind vorbei. Papst Franziskus hat Genswein nach einigen, Unstimmigkeiten jetzt aus dem Vatikan verbannt. Es geht zurück ins Heimatbistum nach Freiburg. Aber eine Aufgabe hat er dort erstmal nicht. Wir kümmern uns darum, dass er zumindest ein bisschen Post hat. Anno Wilhelm schreibt ihm nämlich unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber Georg Genswein, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ihr ganzes Berufsleben lang haben Sie sich mit der Bibel beschäftigt und mit der Auslegung der Heiligen Schrift. Jetzt durchlaufen Sie den Praxisteil. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies. Wobei, jobbedingt ist es bei Ihnen ja nur die Vertreibung des Adam. Nach fast 30 Jahren müssen Sie den Vatikan verlassen. Sie saßen dort im Zentrum der Macht als Privatsekretär von Papst Benedikt und zugleich Präfekt des päpstlichen Hauses. Der Präfekt macht den Terminkalender des Papstes. Wer eine, und endlich passt der Begriff mal, wer eine Audienz beim Chef wollte, musste an Ihnen vorbei. Was haben Sie eigentlich gemacht seit dem Tod Ihres Vertrauten? Sie haben die Reformbemühungen der katholischen Kirche in Deutschland in Frage gestellt und Sie haben Papst Franziskus so offen kritisiert, dass der Ihnen jetzt die Koffer vor die Tür gestellt hat. Kein Messwein mehr für Genswein. Zumindest nicht in Rom, sondern in Freiburg, wohin Sie zurückgeschickt werden, wobei es ja dort auch ganz schön ist. Für Sie aber vermutlich eine Demütigung, obwohl Sie ja im Schwarzwald aufgewachsen sind. Über Ihre künftigen Aufgaben ist noch nichts bekannt. Sie könnten dort in Freiburg eine Erzbischof-Doppelspitze bilden mit dem amtierenden Erzbischof Stefan Burger. Der führt die Amtsgeschäfte, Sie, lieber Georg Genswein, führen erstmal gar nichts. Eigentlich perfekte Bedingungen für Jobsharing. Jeder 50%. Eine Familie gibt's ja jeweils nicht zu versorgen, da bleibt noch viel Tagesfreizeit. Die könnten Sie nutzen, um weiter zu schreiben, als Insider, als intimer Kenner des Vatikans. Der kritische Blick unter den Heiligen Stuhl, ein Enthüllungsbuch. Das könnte dann nicht nur in der Kirche was bewegen, denn Enthüllungen hat es in der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten ja unzählige gegeben. Leider die wenigsten davon in Buchform. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. Unsere erste Frage kommt von Andrew aus Mannheim. Er hat einen neuen Chef, der viel von gutem Feedback im Team hält und das auch untereinander einfordert. Doch das klappt nicht immer, stellt Andrew fest. Er schreibt, leider habe ich an der Arbeit der Kollegen oft eine Menge auszusetzen. Obwohl ich mir viel Mühe gebe und immer sehr konstruktiv kritisiere, habe ich den Eindruck, die Leute nehmen mir mein Feedback oft übel. Einige verhalten sich seither merklich distanziert, dabei meine ich es nie persönlich. Was kann ich noch machen, um die Lage zu entschärfen? Tja, Andrew, das Problem kann auch unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann nachvollziehen, aber sie hat auch ein paar Tipps.
Feedback zu geben, das ist nicht ganz einfach und tatsächlich will das wahrscheinlich auch gelernt sein. Und insofern wäre es auch hilfreich, wenn der Chef jetzt nicht nur die Feedback-Kultur einfordert, sondern wenn man auch zuvor darüber gesprochen hat, wie Feedback untereinander eigentlich aussehen soll. Da gibt es ja so ein paar Spielregeln. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn das nicht so eindeutig geklärt ist, dass es wirklich zügig passiert, dass die Kollegen in so einen Rechtfertigungsdruck abrutschen und sich unwohl fühlen. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, konstruktives Feedback anzunehmen. Zwei Dinge möchte ich noch mitgeben. Das eine ist, dass man unbedingt darauf achtet, in den Ich-Botschaften zu kommunizieren, nicht in den Du-Botschaften. Also, dass man sagt, auf mich wirkt es folgendermaßen und nicht du hast das und das gemacht. Das ist dann immer leichter anzunehmen für den Gegenüber. Und zum Zweiten, ganz wichtig, sagen Sie nicht nur, was Ihnen nicht gefällt. Es geht bei Feedback nicht nur um das, was einem nicht gefällt, sondern eben auch um das, was einem gefällt. Und tatsächlich gibt es da auch so ein Verhältnis, in dem die Dinge zueinander stehen sollten. Also in ein Verhältnis, in dem Lob und Kritik zueinander stehen sollten. Und das ist 5:1. Wer also einmal kritisiert, der sollte 5-mal loben, um dem Gegenüber eben trotz dieser Kritik Wertschätzung entgegenzubringen.
Die nächste Frage kommt von Michael aus Ulm. Er schreibt, in der Corona-Zeit haben wir uns ja den Händedruck abgewöhnt. Ist er denn jetzt, wo die Pandemie ja weitgehend vorüber ist, denn wieder Standard? Ich habe kein Problem damit, aber ich will natürlich auch niemanden vor den Kopf stoßen, der sich weiterhin schwer damit tut. Wie umschifft man peinliche Situationen?
Ich nenne die meines Erachtens beste Lösung gerne auf jemanden zugehen und die Hand im Anschlag haben. Und damit meine ich Folgendes. Ich halte meine Begrüßungshand vor dem Oberkörper und wäre jederzeit bereit, diese auszustrecken. Und dadurch signalisiere ich meine Bereitschaft, die Hand zu geben, wenn das für den Gegenüber in Ordnung ist. Ich meine zu beobachten, dass man sich durchaus wieder öfter die Hand reicht. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir während der Pandemie irgendwie keine wirklich adäquate Alternative gefunden haben, die sich überall sehen lassen kann und die auch überall hinpasst. Und eine Unterscheidung müssen wir da noch treffen. Es gibt ja auch immer Regeln, wer denn eigentlich wem die Hand reicht oder wer über die Art der Begrüßung entscheiden darf. Also so zum Beispiel darf der Chef dem Mitarbeiter die Hand reichen. Wenn ich also jetzt selber in der Rolle des Ranghöheren bin, dann darf ich nicht erwarten, dass der Mitarbeiter mir jetzt die Hand entgegenstreckt und dass der Eigeninitiativ ist. Und dann könnte man auch ganz offen fragen, ob es in Ordnung ist, wenn man sich die Hand reicht, sofern ich nicht von dem Gegenüber vorher offensichtlich ablehnende Signale vernommen habe. Also wenn der vor mir steht mit der Hand in der Hosentasche, dann glaube ich, ist die Sachlage auch eindeutig.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Sonne, Sonne, Sonne. So in etwa sah die Woche fast überall im Südwesten aus. Die letzten Tage waren also perfekte Bedingungen für alle, die eine Solaranlage haben. Erst recht diese riesigen Anlagen, die wir manchmal auf irgendwelchen Feldern sehen. Das machen ja inzwischen viele Landwirte. Sonnenkollektoren statt Weizen, Rüben oder Kartoffeln. Das Geschäft ist einfach lukrativer. Doch seit einer Weile gibt es Überlegungen, beides zu kombinieren, also Landwirtschaft und Photovoltaik. Dann wachsen beispielsweise Äpfel unter der Solaranlage. Das Problem ist, noch gibt es nicht viele Beispiele, ob und wie gut das wirklich funktioniert. Deswegen untersucht das Fraunhofer Institut seit einer Weile auf einem Bauernhof im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Michael Lang hat das Modellprojekt besucht.
Blauer Himmel, strahlende Sonne, wieder mal ein besonders heißer Tag in der Grafschaft im Kreis Ahrweiler. Kein gutes Wetter für Äpfel. Sie können jetzt Sonnenbrand bekommen, sagt Obstbauer Christian Nachtwey.
Wir haben immer mehr Sonnenstunden im Jahr bei gleichzeitiger Trockenheit. Das führt eben zu diesem Sonnenbrand. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr frühen Hagel gehabt.
Früher hat Christian Nachtwey seine Obstplantage mit Netzen überspannt. Seit einigen Jahren wachsen auf einem Feld mehr als 1000 Bäume unter mehreren Metern hohen Dächern mit Solaranlagen. Die Dächer stehen leicht schräg über den Apfelbäumen. So kann das Regenwasser leicht in die Erde abfließen. Die Solardächer bestehen aus vielen kleinen schwarzen Quadraten. Dazwischen ist viel Platz für das Sonnenlicht. Die Apfelbäume gedeihen prächtig in dieser Versuchsanlage. Aber Christian Nachtwey durfte die ersten Äpfel noch nicht ernten.
Die Äpfel von letztem Jahr, die wurden geerntet, die wandern aber eigentlich alle in die Versuchsauswertung. Das heißt, die werden gewogen, die werden daraufhin untersucht, inwiefern sie eine rote Farbe erlangt haben und auch auf ihre inneren Werte, also Festigkeit, Zucker-Säure-Verhältnis, Lagerfähigkeit, all das wird festgehalten.
Die Wissenschaftler des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz machten diese Untersuchungen. Celine Häsen ist eine von ihnen. Erste Forschungsergebnisse erwartet sie erst in ein paar Jahren. Sie arbeitet eng mit Christian Nachtwey zusammen und Celine Häsen weiß, was für den Obstbauern wichtig ist.
Im Endeffekt ist es für den Landwirt immer die Frage, rechnet sich das? Und wir schauen jetzt erstmal, funktioniert es überhaupt? Und dann entwickeln wir es immer weiter, dass es sich dann auch alles rechnet.
Die Stromerzeugung der Solaranlagen könnte sich für den Bauern lohnen. Christian Nachtwey will mit dem Strom auch seinen Elektrotraktor und Maschinen betreiben. Aber dafür muss die Solaranlage über den Apfelbäumen überhaupt erst einmal Strom liefern, sagt der Obstbauer.
Ja, das ist ein Knackpunkt an dieser Anlage. Zum aktuellen Zeitpunkt erzeugt die Forschungsanlage noch keinen Strom, also kann noch keinen Strom einspeisen, weil die Trafostation aufgrund der Mangellage auf dem Beschaffungsmarkt noch nicht gesetzt werden konnte. Aber wenn das einmal fertig alles installiert ist und wir diesen Strom der Anlage direkt einspeisen können, dann können wir ca. 50 Haushalte hier in der unmittelbaren Nähe versorgen.
Das Forschungsprojekt Apfelbäume unter Solaranlagen wird noch einige Jahre dauern, sagt Christian Nachtwey. Immerhin, bei einer Sache ist er sich schon sicher.
Die sind gut essbar, ja.
Na, das stimmt doch zuversichtlich. Das war S1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler und ich halte jetzt einfach mit unserem Service-Roboter Dieter aus dem Beitrag vorhin und sag tschüss.
Wie es ausschaut, habe ich heute früh Feierabend. Bis morgen.
Eins gehört. SWR 1.